Also, wenn du an klassische Immobilieninvestments denkst, dann erwartest du ja normalerweise so eine gewisse Berechenbarkeit.
Absolut. So wie in der Mathematik halt.
Genau. Du kaufst ein Gebäude, schaust dir die Mieteinnahmen an, ziehst dann die ganzen Unterhaltskosten ab und am Ende des Tages steht da eine klare, greifbare Rendite auf dem Papier.
Richtig, ein ganz simples Rechenbeispiel.
Ja. Aber sobald du die Welt des historischen Denkmalschutzes betrittst, und genauer gesagt die Welt der mittelalterlichen Schlossanlagen, da funktioniert dieser Taschenrechner einfach überhaupt nicht mehr.
Überhaupt nicht, nein.
Wir blicken da auf eine finanzielle Landschaft, die eigentlich die absolute Definition von betriebswirtschaftlichem Treibsand ist.
Und genau in diesen Treibsand begeben wir uns heute für unseren Deep Dive. Wir stützen uns dabei auf ein wirklich bemerkenswertes Quellendokument.
Ja, das ist Wahnsinn, was wir da vorliegen haben.
Es ist ein detaillierter, final unterschriebener Businessplan vom 15. August 2024. Es geht um das Schloss München-Wiehler.
Ein riesiges Projekt.
Genau. Und das Ziel dieses Plans, der übrigens von Peter und Yvonne Niedermann verfasst wurde, ist extrem ehrgeizig. Es ist der Versuch, reine Leidenschaft, diesen extrem strengen historischen Denkmalschutz und eiskalte betriebswirtschaftliche Realitäten zu einem funktionierenden Konstrukt zu verschmelzen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Stell dir einfach mal die Szenerie vor. Du hast da ein ehemaliges Kluniazenserkloster aus dem 11. Jahrhundert.
Das ist alt.
Sehr alt. Das ist eine Berner Exklave, idyllisch gelegen in der Nähe von Murten. Du hast massive alte Gemäuer, einen weitläufigen Park mit wunderschönem historischen Baumbestand, sogar einen Badeteich.
Klingt wie aus einem Märchenbuch, oder?
Total. Da fragt man sich unweigerlich, wer so ein Juwel bitteschön nicht besitzen möchte.
Ja, die Optik täuscht da enorm.
Eben. Denn wenn man tief in diesen Businessplan eintaucht, schlägt das Dokument fast sofort Alarm. Es zeichnet das Bild von einem finanziellen Albtraum, vor dem man jeden gewöhnlichen Investor einfach nur warnen müsste.
Um diese Warnung wirklich zu verstehen, müssen wir uns mal die Ausgangslage ansehen. Also die Lage, die der Kanton Bern als aktueller Eigentümer dargeschaffen hat. Der Kanton hat das Anwesen 1943 gekauft, damals eigentlich primär, um es vor dem Abriss zu bewahren.
Was ja eine gute Sache war.
Absolut. Aber heute hat sich das Blatt halt komplett gewendet. Der Kanton sieht sich längst nicht mehr in der Rolle eines Schlossbetreibers. Die suchen dringend einen Ausstieg.
Und die Fakten aus dem Businessplan, die liegen ja auf dem Tisch. Und die sind schlichtweg erdrückend, muss man sagen.
Ja, das kann man so sagen. Aktuell ist das Schloss an eine Pächterin, die Andola GmbH, vergeben. Und die zahlen für den gesamten Betrieb und eine Wohnung gerade einmal 90.000 Schweizer Franken Pacht pro Jahr.
Warte mal, 90.000 Franken für ein ganzes Schlossareal.
Genau. Und diese Zahl muss man sofort in Relation setzen. Was hier faszinierend ist, wenn man die über 2.400 Quadratmeter an Betriebsflächen plus die ganzen Parkplätze nach echten, marktüblichen Kriterien bewerten würde,
Ja.
dann müsste die nachhaltige Marktmiete bei über 406.000 Franken liegen.
Wahnsinn, das ist eine gigantische Lücke. Wir reden hier von über 300.000 Franken im Jahr, die im Grunde eine völlig defizitäre Betriebsstruktur verschleiern.
Ganz genau.
Das Schloss erwirtschaftet nicht im Ansatz das, was es eigentlich wert ist.
Und genau diese Diskrepanz ist das Kernproblem. Da kommt ja auch noch die operative Seite dazu. Das Gästehaus auf dem Gelände ist mittlerweile 35 Jahre alt.
Oh, das ist für ein Hotel schon eine Hausnummer.
Ja, das versprüht den nüchternen Charme von einfachen Klosterzimmern. Das entspricht einfach nicht mehr den heutigen Ansprüchen an Premium-Hotellerie.
Verstehe.
Der Gesamtumsatz des Betriebs ist auch rückläufig. Der ist zuletzt auf etwa 2,07 Millionen Franken gesunken. Der Fokus lag in der Vergangenheit fast ausschließlich auf Seminaren und externen Events.
Also B2B-Geschäft hauptsächlich.
Genau. Seminargäste machen rund die Hälfte des Umsatzes aus. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn unter der Woche keine Firmen da sind oder im Winter generell Flaute herrscht, steht das Schloss quasi komplett leer.
Krass.
Es fehlt da eine konsistente Wärme, die Gastfreundschaft wirkt nicht so durchgängig, die Öffnungszeiten des Restaurants sind wohl unklar und das Angebot ist recht dürftig. Der Betrieb kratzt da schlicht am Existenzminimum.
Puh. Also ein strauchelnder Betrieb ist ja für einen Käufer schon eine massive Herausforderung an sich. Aber dann kommen die Bedingungen des Kantons Bern ins Spiel. Und ganz ehrlich, die haben mich beim Lesen wirklich fassungslos gemacht.
Ja, die haben es in sich.
Der Kanton sucht jemanden, der das Schloss im Baurecht übernimmt. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du kaufst nicht einmal den Grund und Boden.
Richtig, der bleibt beim Kanton.
Genau. Du kaufst lediglich das Recht, die Gebäude, die auf diesem Boden stehen, nutzen zu dürfen. Und für dieses Privileg soll der neue Betreiber mindestens 2,3 Millionen Franken auf den Tisch legen.
Und die Liste der Verpflichtungen geht ja noch viel weiter.
Oh ja.
Oben auf diese 2,3 Millionen Franken kommt noch ein jährlicher Baurechtszins von mindestens 50.000 Franken. Und der ist festgeschrieben für die nächsten 90 Jahre.
90 Jahre? Das ist ja unfassbar.
Dazu muss der Käufer garantieren, dass das Areal weiterhin öffentlich zugänglich bleibt. Das bestehende Betriebskonzept und auch die jährlichen Kulturveranstaltungen müssen zwingend fortgeführt werden.
Okay, also du zahlst Millionen, aber der Kanton redet dir bei allem rein.
Genau. Bauliche Veränderungen sind durch den extrem strengen Denkmalschutz fast unmöglich. Und das größte Risiko überhaupt. Der Käufer muss einen massiven, über Jahrzehnte aufgestauten Sanierungsbedarf vollständig aus eigener Tasche finanzieren.
Weißt du, das ist, als würde dir jemand einen wirklich traumhaften, super seltenen Oldtimer anbieten. Du freust dich riesig, aber wenn du unter die Haube schaust, dann merkst du, da fehlt einfach der Motor.
Schöner Vergleich, ja.
Das Dach ist komplett undicht. Und der Vorbesitzer verlangt nicht nur 2 Millionen für den Rahmen, sondern der zwingt dich auch noch dazu, alle Reparaturen selbst zu zahlen. Diktiert dir die Lackfarbe und verlangt obendrauf, dass du jedes verdammte Wochenende Fremde mit dem Auto fahren lässt.
Ja, das trifft es eigentlich perfekt.
Und wenn wir uns die Gutachten in den Quellen mal genauer ansehen, dann wird dieser Sanierungsstau in wirklich harten Zahlen greifbar. Die Stratusbewertung.
Das ist im Grunde der Branchenstandard für solche Lebenszyklus-Stresstests bei Schweizer Immobilien.
Genau. Die prognostiziert Instandsetzungskosten von rund 16 Millionen Franken bis ins Jahr 2046. 16 Millionen.
Und diese 16 Millionen, das ist ja keine abstrakte Schätzung. Die bestehen aus sehr konkreten, wahnsinnig dringenden Problemen.
Was denn zum Beispiel?
Also die technischen Installationen sind komplett am Ende ihres Lebenszyklus. Die Heizung ist ein sofortiger Sanierungsfall, da muss sofort was passieren.
Oh je.
Noch gefährlicher ist aber der Lochfraß in den alten Kupferleitungen des Hoteltrakts. Das ist so ein schleichender Prozess. Den bemerkst du erst, wenn das Wasser bereits durch die historischen Wände sickert.
Das ist der Albtraum für jedes alte Gebäude.
Absolut. Und der Wintergarten, diese sogenannte Orangerie, die ist derart undicht, dass sie aktuell nur bei trockener Witterung bespielt werden kann.
Krass.
Die von den Verfassern beauftragte Machbarkeitsstudie, also diese ganze Due Diligence-Prüfung, die kommt daher auch zu einem glasklaren, unmissverständlichen Schluss. Aus reiner Investorensicht wird von einem Kauf kategorisch abgeraten. Das Konkursrisiko ist schlichtweg zu hoch.
Stellt sich doch die eine große Frage. Wer sind die Leute, die sehenden Auges in dieses massive Risiko gehen?
Das ist die entscheidende Frage, ja.
Das bringt uns zu den Biografien von Yvonne Imboden Niedermann und Peter Niedermann. Und wenn man sich mal ansieht, woher die beiden kommen, dann beginnt dieses vermeintliche Selbstmordkommando plötzlich Sinn zu machen, finde ich.
Mhm. Da gibt es einige Parallelen.
Yvonne bringt eine extrem fundierte F&B- und Hotellerie-DNA mit. Die ist im legendären Birkenstock-Resort aufgewachsen. Das ist ja ein Ort, der für absolute Premium-Gastronomie steht.
Genau, ihre Familie hat da das Ausflugsrestaurant Hammetschwand geführt.
Richtig. Und danach hat sie jahrelange Erfahrung in der gehobenen Gastronomie gesammelt. Unter anderem im Gourmet-Restaurant Linde in Stanz. Also die Frau kennt die brutale Realität der Branche, die macht sich da keine Illusionen.
Nein, bestimmt nicht. Und heute betreibt sie zudem eine Praxis für energetische Behandlungen, in der sie Menschen dabei begleitet, wieder in ihre eigene Kraft zu finden. Das ist so ein heiler Aspekt.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, wird das extrem spannend. Dieser Aspekt der Heilung und der Rückkehr zur Kraft zieht sich nämlich wie ein roter Faden durch dieses gesamte Projekt.
Ja, total.
Noch deutlicher wird das, wenn man sich Peters Werdegang anschaut. Der kommt ursprünglich nämlich überhaupt nicht aus der Hotellerie.
Gar nicht, oder? Der war doch in der IT. Genau. Er startete als Elektromechaniker, hat dann Elektroingenieurwesen studiert und eine äußerst erfolgreiche eigene IT-Firma aufgebaut. Er hat Softwareprogramme entwickelt, die teilweise bis heute in großen Finanzbuchhaltungen laufen.
Also ein echter Analytiker.
Ein Systemarchitekt durch und durch. Aber dann, im Jahr 2005, erlitt er als Fußgänger einen schweren Unfall. Mit einem mittelschweren Schädel-Hirntrauma.
Puh, das ist heftig.
Ja. Diese Zäsur hat ihn gezwungen, seine Firma und seine gesamte Selbstständigkeit von heute auf morgen aufzugeben. Es folgte dann eine mehrjährige, extrem harte Rekonvaleszenz. Er musste sich Stück für Stück zurück ins Leben kämpfen.
Wahnsinn, was für eine Geschichte.
Und heute nutzt er genau diese neu gewonnene Energie, um alte, verfallene Häuser von Grund auf total zu sanieren.
Genau da schließt sich für mich der Kreis. Jemand, der es gewohnt ist, komplexe IT-Architekturen aufzubauen, wendet dieses extrem strukturierte Denken nun auf alte Gemäuer an.
Ganz genau.
Beide wissen einfach auf einer sehr tiefen, ja, existenziellen Ebene, was es heißt, Dinge, die zerbrochen sind, von Grund auf neu aufzubauen und zu heilen.
Das ist ihr Antrieb.
Ihr Leitsatz im Businessplan lautet ja auch Nutzen und Pflegen, Wertschätzen. Und weißt du, das liest sich hier nicht wie eine dieser hohlen Corporate-Phrasen, die sich irgendeine Marketingagentur für so eine Hochglanzbroschüre ausgedacht hat.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist wirklich aus einer schmerzhaften Lebenserfahrung herausgeboren. Die wollen nicht als unnahbare Direktoren im Hintergrund agieren, die begreifen sich vielmehr als Schlosshüter, die sichtbar sind. Und die wirklich die Verantwortung für diesen Ort übernehmen.
Aber wie wir beide wissen, bezahlen inspirierende Lebensgeschichten und gute Absichten am Ende des Tages keine Handwerklerrechnungen, oder?
Leider nicht, nein. Das Wasser im Kupferrohr fragt nicht nach deiner Lebenserfahrung.
Genau. Um diesen Sanierungsstau von Millionen zu stemmen, reicht Leidenschaft einfach nicht aus. Das Betriebsmodell muss radikal transformiert werden, um diese strukturelle Lücke zwischen den 90.000 Franken aktueller Pacht und den 406.000 Franken Marktmiete überhaupt schließen zu können.
Mhm.
Die Niedermanns planen daher eine inhaltliche Neuausrichtung, die wirklich die gesamte Identität des Schlosses verändert.
Hier wird's wirklich interessant. Der Plan sieht vor, sich komplett von diesem sterilen, fast schon abweisenden Seminarhotel-Charakter zu verabschieden. Das Schloss soll zu einem sogenannten Kraftort werden.
Ein Kraftort, ja.
Eine zentrale Maßnahme ist da die Umgestaltung des Gästehauses. Diese einfachen, spartanischen Klosterzimmer sollen durch ein gezieltes Licht- und Farbkonzept viel sinnlicher gestaltet werden. Es geht da um kleine, aber extrem wirkungsvolle Signale der Gastfreundschaft.
Was stellen die sich da genau vor?
Also kostenloses Wasser und frisches Obst auf den Zimmern, eine gemütliche Lounge, eine Bibliothek mit richtig angenehmem Licht. Sie planen im ganzen Haus Teebars und Sirupbars zur reinen Selbstbedienung.
Das klingt schon viel einladender.
Total. Und sogar Spaziergänger sollen ganz spontan ins Schloss kommen dürfen, um sich im Hofcafé einfach einen Kaffee zu holen. Das senkt diese Hemmschwelle enorm und öffnet das Schloss auch für die lokale Bevölkerung, die bisher vielleicht eher Berührungsängste vor diesen großen Mauern hatte.
Und auch die F&B-Strategie, also Food and Beverage, wird komplett umgebaut. Statt standardisiertem Seminar-Catering soll es in Zukunft Kräuter und Gemüse aus dem eigenen Schlossgarten geben.
Sehr cool.
Lokale Produzenten rücken voll in den Fokus. Eigener Schlosswein soll angebaut werden. Die Strategie setzt dann auf kulinarische Wochenenden, Wine-and-Dine-Events, Krimi-Dinner mit Übernachtung und auch auf Yoga- und Qigong-Retreats.
Mhm.
Ein sehr aufschlussreiches Detail im Businessplan ist auch die bewusste Entscheidung, dass laute, bis in die frühen Morgenstunden feiernde Hochzeitsgesellschaften eher gemieden werden sollen.
Echt? Aber Hochzeiten bringen doch eigentlich viel Geld?
Ja, schon. Aber man entscheidet sich hier bewusst gegen diese kurzfristigen Umsatzspitzen durch Großevents, um die langfristige Identität als Ort der Ruhe und Kontemplation nicht zu gefährden.
Okay, aber hier muss ich den Businessplan echt mal kritisch hinterfragen. Wir wissen ja, dass diese B2B-Seminarkunden aktuell fast 50% des Umsatzes ausmachen.
Richtig.
Das sind Firmen, die da ihre Manager-Meetings abhalten, harte Businessleute. Wenn man jetzt anfängt, das Schloss als magischen Kraftort zu positionieren, mit Qigong im Park und Sirupbars auf den Fluren?
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Läuft man da nicht extrem Gefahr, diese unglaublich wichtige B2B-Zielgruppe zu vergraulen? Weil das Konzept für harte Business-Schulungen vielleicht ein bisschen zu verspielt oder zu esoterisch wirkt?
Das ist das klassische Risiko bei so einer Neupositionierung, ganz klar. Aber die Marktdynamik, auf die der Businessplan hier setzt, die spricht tatsächlich eine andere Sprache.
Inwiefern?
Die Arbeitswelt hat sich gerade im Post-Corona-Zeitalter massiv verändert. Reine, sterile Schulungen zu Hard Skills, die finden heute doch oft dezentral oder gleich ganz online statt.
Das stimmt allerdings, ja.
Wenn Unternehmen heute noch Geld in die Hand nehmen, um ihre Teams physisch an einen Ort zu bringen, in sogenannte Offsites, dann suchen die genau diesen Ausgleich.
Ah, okay.
Die suchen nicht den nächsten grauen Konferenzraum mit Neonlicht, sondern ganzheitliche Auszeiten. Teambuilding in der Natur, Achtsamkeit, Räume zum Durchatmen. Ein Apéro mit Führung durch den historischen Kräutergarten oder Eisstockschießen im Schlosspark, das ist für moderne Unternehmen mittlerweile ein echter USP.
Das leuchtet mir ein. Es ist also keine Abkehr, sondern eher eine Aufwertung des B2B-Angebots für die heutige Zeit.
Genau.
Und wenn man sich die Mechanik dahinter ansieht, löst dieses Retreat-Modell ja noch ein viel größeres strukturelles Problem. Seminare finden klassischerweise von Montag bis Donnerstag statt.
Mhm.
Freitags reisen die Firmen alle ab und am Wochenende sowie in der kompletten Wintersaison steht so ein Betrieb oft leer. Das frisst die Marge auf.
Richtig.
Wenn Sie nun gezielt Yoga-Retreats, Romantik-Arrangements oder so Freundinnen-Wochenenden anbieten, dann sind das hochmargige Direktkundenangebote.
Ja.
Und die finden genau dann statt, wenn das Schloss sonst leer stehen würde.
Das ist der Trick dabei.
Sie füllen die toten Zeiten und entkoppeln sich von dieser gefährlichen Abhängigkeit vom reinen Seminargeschäft.
Völlig korrekt. Es ist ein mathematischer Ausgleich der Auslastung. Und der ist betriebswirtschaftlich zwingend notwendig, um überhaupt in die Nähe einer auskommlichen Rendite zu kommen.
Absolut.
Aber selbst mit optimierter Auslastung und viel besseren Margen, der Elefant im Raum bleibt ja bestehen.
Die 13 Millionen Franken.
Genau. Wie finanziert man einen unmittelbaren Sanierungsbedarf von über 13 Millionen Franken für Dächer, defekte Heizungen und durchgerostete Leitungen, ohne sofort pleite zu gehen?
Das ist der Moment, an dem dieser Businessplan von einem ambitionierten Hotelprojekt zu einem echten juristischen und finanziellen Meisterstück wird. Das hat mich echt umgehauen.
Das wirft eine wichtige Frage auf, ja?
Wenn man die Due Diligence liest, stellt sich doch unweigerlich die Frage, wie eine Privatperson dieses irre Konkursrisiko überhaupt tragen kann. Und die Antwort ist so simpel wie genial. Sie tun es gar nicht.
Nein, das wäre Wahnsinn.
Sie haften nicht mit ihrem Privatvermögen für mittelalterlichen Lochfraß in Kupferrohren. Stattdessen nutzen sie eine Konstruktion, die mich beim Lesen wirklich schwer beeindruckt hat. Sie gründen eine gemeinnützige Stiftung. Die Stiftung Schloss Münchenweiler. Oder sie übernehmen eine bestehende Struktur, das ist da flexibel.
Mhm.
Diese Stiftung wird dann die eigentliche Käuferin und Besitzerin der Liegenschaft im Baurecht. Und jetzt kommt der Clou. Pass auf. Unterhalb dieser Stiftung spalten sie den Betrieb auf.
Das ist der entscheidende Punkt, ja.
Warte, wenn ich mir diese Struktur im Plan nochmal genauer ansehe, sie zerlegen das Schloss im Grunde in Hardware und Software. Es gibt eine Unterhalts GmbH, die sich als Hardware nur um das Gebäude kümmert. Und es gibt eine Betriebs GmbH als Software für das Hotel. Verstehe ich das rechtlich richtig? Wenn das Hotel wegen einer neuen Krise bankrott geht, dann ist das historische Gebäude durch diese Trennung komplett abgeschirmt?
Exakt. Das ist die absolute Kernmechanik der Risikominimierung hier.
Genial.
Es gleicht wirklich einem Tresor. Die Stiftung ist der unantastbare Tresor, in dem der historische Wert, also das Gebäude, liegt.
Mhm.
Die beiden NPO-GmbHs, also die Non-Profit-Organisationen, die sind wie externe Motoren, die an diesen Tresor angeschlossen sind. Die Betriebs-GmbH muss sich ausschließlich im harten Gastronomiemarkt beweisen.
Das heißt, die managt die Zimmer, das Personal, das Essen.
Genau. Sie muss profitabel wirtschaften und zahlt ihre Pacht an die Stiftung. Die Unterhalt-GmbH hingegen, die rührt das Hotelgeschäft überhaupt nicht an.
Okay.
Sie nutzt die Gelder der Stiftung rein für das Facility Management, die Parkpflege und diese riesigen, dringend nötigen Sanierungen. Der historische Werterhalt wird dadurch vollständig vom volatilen täglichen Gastronomierisiko entkoppelt.
Das ist wirklich ein brillantes System. Aber ein System braucht Treibstoff, sprich Kapital. Wie sehen denn da die harten Zahlen für den Staat aus? Also das Ehepaar Niedermann schießt 2 Millionen Schweizer Franken eigenes Geld ein.
Das ist eine Menge Holz.
Und das tun sie nicht als Investment mit irgendeiner fetten Renditeerwartung, sondern als zinslose, gebundene Darlehen für die Stiftung. Das ist massives Skin in the Game. Damit sollen die dringendsten Notmaßnahmen, wie eben diese kaputte Heizung und die Photovoltaikanlage, abgedeckt werden.
Ja, diese 2 Millionen bilden quasi das Fundament. Der Businessplan sieht vor, weitere 5 Millionen Franken extern zu beschaffen.
Extern.
Ja, über weitere Stifter, über Gönner oder weitere zinslose Darlehen. Damit hätten sie dann 7 Millionen Franken, um die ersten 5 bis 7 Jahre abzusichern und das Schloss zumindest energetisch und infrastrukturell wieder auf ein gesundes Fundament zu stellen.
Moment mal, da muss ich jetzt aber stark widersprechen. Sie werfen 2 Millionen eigenes Geld in den Ring, was mutig ist, ohne Frage. Aber Sie planen ernsthaft, weitere 5 Millionen Franken von externen Gönnern einzusammeln, um ein fremdes Schloss zu sanieren?
So ist der Plan, ja.
Was passiert denn bitte, wenn Sie diese Spenden gar nicht zusammenbekommen? Wenn Sie am Ende nur 1 Million statt 5 aufbringen? Sich bei mittelalterlichen Dach- und Heizungssanierungen auf das Wohlwollen von irgendwelchen Philanthropen zu verlassen, das klingt für mich extrem riskant.
Das ist ein berechtigter Einwand, aber dieses Risiko wird im Businessplan durchaus adressiert.
Wie denn?
Deshalb ist das Projekt in strikte Phasen unterteilt. Die ersten 2 Millionen der Niedermanns, die garantieren, dass die Phase 1, also die Abwendung der wirklich akuten Betriebsschäden, unabhängig von externen Geldern durchgeführt werden kann.
Okay, also die Heizung ist sicher.
Genau. Die weiteren 5 Millionen sind dann für umfassendere Erneuerungen vorgesehen. Wenn diese Gelder langsamer fließen als erhofft, dann strecken sich die Sanierungsphasen einfach entsprechend zeitlich nach hinten.
Ah, verstehe.
Der Betrieb kollabiert dadurch nicht sofort. Und um genau dieses Risiko für die ferne Zukunft komplett auszuschließen, beinhaltet der Plan noch eine ganz harte Vorschrift.
Welche?
Es muss ein Erneuerungsfonds eingerichtet werden. Da müssen jährlich zwingend 183.000 Franken aus den Pachteinnahmen reinfließen. Dieser Fonds fängt dann den ganz normalen Verschleiß ab, damit der Kanton oder die kommenden Generationen in 30 Jahren nicht wieder vor so einem gigantischen 16-Millionen-Berg stehen.
Also was bedeutet das alles? Fassen wir das Gesamtbild für dich mal zusammen. Was wir hier vorliegen haben, ist kein Businessplan von irgendeinem klassischen Immobilienhai, der ein historisches Schloss ausschlachten, Luxus sanieren und die Öffentlichkeit hinter hohen Mauern aussperren will.
Nein, im Gegenteil.
Es ist ein minutiös kalkuliertes Win-Win-Angebot an den Kanton Bern. Die Niedermanns sagen im Grunde: Gebt uns diese marode Struktur. Wir befreien euch von dieser millionenschweren Unterhaltslast, die euch nachts nicht schlafen lässt.
Genau.
Wir garantieren den öffentlichen Zugang, wir beleben die Kulturveranstaltungen und wir sichern das Gebäude langfristig durch diese wasserdichte, rechtlich getrennte Stiftungsarchitektur, die den historischen Wert schützt, selbst wenn der Hotelbetrieb mal schwächeln sollte.
Es ist im Grunde ein Rettungsanker für ein Stück Kulturgut, das der Kanton sonst auf dem freien Markt angesichts dieses irren Investitionsstaus kaum loswerden würde.
Wohl wahr.
Und wenn wir diese Fallstudie mal auf eine breitere gesellschaftliche Ebene heben, dann drängt sich da ein faszinierender Gedanke auf.
Welcher?
Die Gutachten beweisen ja schwarz auf weiß, dass ein Monument wie das Schloss Münchenweiler für private Investoren absolut unrentabel ist.
Mhm.
Wenn das so ist, zeigt uns diese NPO-Stiftungsstruktur von Peter und Yvonne Niedermann dann vielleicht die einzige realistische Schablone für den zukünftigen Erhalt unseres kulturellen Erbes auf?
Das ist eine krasse Überlegung. Sind wir wirklich an einem historischen Wendepunkt angelangt, an dem Geschichte schlichtweg nicht mehr profitorientiert verwaltet werden kann? Ein Punkt, an dem alte Gemäuer nur noch durch so eine Kombination aus Philanthropie, persönlicher Resilienz und extrem cleverem Non-Profit-Engineering vor dem endgültigen Verfall gerettet werden können?
Es sieht fast danach aus.
Das ist ein Gedanke, den du vielleicht einfach mal mitnehmen solltest, wenn du das nächste Mal durch ein altes Kloster, eine Burg oder eben ein Schloss spazierst und dich fragst, wie dieses massive Dach über dir eigentlich noch finanziert wird. Wir hoffen jedenfalls, diese tiefe Analyse hat dir neue Perspektiven eröffnet. Nimm diese Gedanken mit, hinterfrage sie für dich selbst. Bis zu unserem nächsten Deep Dive.